willkommen zur 64. Folge. Sie erfahren in unserem Podcast alles über das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival, deren Gastköche und Köchinnen, die Mitgliedshäuser und natürlich alles über gutes Essen und unsere Partner. Heute zu Gast ist Benjamin Galein. Er ist 2-Sterne-Koch im Restaurant Wotung in Hannover. Mein Name ist Susanne Plass und ich begrüße ganz herzlich Benjamin Galein.
Hallo.
Du arbeitest in einer ungewöhnlichen Location, dem Leineschloss mitten in Hannover am Fluss Leine. Die klassizistische Schlossanlage beherbergte zwischen 1837 und 1866 die Residenz der Könige von Hannover. Seit 1962 tagt der Niedersächsische Landtag im Leineschloss. Wie kam es, dass dort das Gourmet-Restaurant Wotung und das Restaurant Chanceau ihre Heimat fanden?
Wir sind ein Anbau zum Leineschloss, wo auch quasi der Plenarsaal drin ist. Der ist irgendwann in den 60er Jahren entstanden und vor 7, 8 Jahren komplett saniert und renoviert wurde. Über unserem Restaurant ist auch direkt der Plenarsaal vom Niedersächsischen Landtag. Also wir sind nicht direkt im Schloss, das dient eher als Empfang und Verwaltungsanlage.
Und ihr habt auch eine wunderschöne Terrasse. Ist das eigentlich vom Wotum aus die Terrasse oder vom Chanceau?
Nutzen beide Restaurants. Kann man ruhig ein bisschen angeben. Ich denke, wir haben mit die schönste Terrasse in Hannover, direkt am Wasser. Man sitzt direkt in der Stadt, aber durch unsere Wasserkunst, das ist so ein kleiner Wasserfall, hört man sie gar nicht.
Seit 2 Jahren bist du im Wotum Küchenchef, also von Beginn an. Wie bist du denn da überhaupt hingekommen?
Indem die Corona-Zeit kam, dadurch ja viele Veränderungen für alle. Und in dem Restaurant, in dem ich vorher war, die Ole Dehl in Großborg-Wedel, sich die Geschäftsführung entschlossen hat nach dem zweiten Lockdown und von der Politik quasi nicht wirklich Auskunft gegeben wurde, wie es überhaupt weitergehen kann, das Geschäft niederzulegen und das Restaurant zu schließen.
Hast du da eine gesamte Mannschaft mitgenommen?
Nicht alle. Ich habe damals nur einen mitgenommen, weil ich ja zu allen gesagt habe, ich weiß nicht, wie es für mich weitergeht. Aber es kamen noch 2 Kollegen, die mal schon für mich gearbeitet haben, wieder zurück.
Das heißt, ihr habt das Wotum genau in der Corona-Zeit eröffnet?
Der Geschäftsführer, der quasi das Leineschloss übernommen hat, der hat das 2 Monate bevor der erste Lockdown kam übernommen und ist mit der Eröffnung eigentlich auch in den Lockdown gelaufen und hatte dann auch sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, weil das damals auch so von Knall auf Fall kam, dass er das Leineschloss angeboten bekommen hat. Was möchte ich eigentlich hier machen? Welche Möglichkeiten gibt's? Und hat aus dummen Überlegungen gesagt, schreibt er mich mal an. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Zuerst nur der Johannes, also der Geschäftsführer und ich. Später kam noch sein Onkel Volker Lühmann dazu, der ihn hier im Leineschloss gerade zum Anfang unterstützt und beraten hat, der selber Gastronomie-Legende hier in Hannover ist. Ja, es gibt in Hannover fast keine Familie, die mit der Familie Lühmann keine Veranstaltung, Hochzeit, Beerdigung, Einschulung, Konfirmation, Firmenfeste, Volksfeste gemacht hat. Ihn kennen alle. So haben wir uns ein paar Mal getroffen, uns ein bisschen ausgetauscht, was sich beide Seiten grob vorstellen. Wir haben überlegt, wie wir es machen und allein die schiere Größe lief es eigentlich relativ zügig auf 2 Restaurants raus. Also nur Gourmet mit weit über 100 Sitzplätzen. Gibt es in Deutschland nicht mehr viele, die das können und machen. Und haben uns für 2 Restaurants dann entschieden, die wir zwar abgetrennt haben, räumlich, aber viel mit Vorhängen gearbeitet haben, dass es trotzdem offen wirkt, dass es quasi für alle zugänglich ist.
Dank dir und deinem Team kann man herausragende Genusskultur im Wotum gutieren. Das finden auch die Michelin-Tester und haben dir 2023 den 2. Stern zuerkannt. Was macht deine Küche so begehrenswert? Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen, gerade was punkto 2. Stern betrifft, wo denn auf einmal der Ausschlag kam für die Michelin-Tester, gerade nach so kurzer Zeit. Das waren ja gerade mal 18 Monate nach der Eröffnung, zwischendurch noch mit Kurzarbeit und allem drum und dran. Ja, also effektive Öffnungszeit war ja gar nicht so lange, dann den 2. Stern zu geben. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass wir vorher in der Ullendele, da hatten wir 1 Stern, 18 Gourmet-Punkte, was für so ein kleines Bauernhaus im Nirgendwo auch schon sensationell gut war. Ich denke, da waren wir auch immer ganz knapp davor, mal so den 2. Stern zu kriegen. Hier im Leineschloss wirkt das vielleicht alles noch ein bisschen runder. Man entwickelt sich ja auch weiter. Früher war man halt ein bisschen verspielter als junger Koch. Ich bin jetzt mittlerweile fast auch 8 Jahre Küchenchef. Vorher war ich im Schlosshotel Münchhausen 2,5 Jahre. Und davon, glaube ich, auch 1,5 Jahre Sous-Chef, wo ich fast Küchenchef-Position eingenommen habe. Und schon ganz leicht so ein bisschen einen eigenen Stil entwickelt habe, dann in der Ullendele relativ schnell durchstarten konnte. Früher hat man so probiert, alles, was man kann, auf einem Teller zu zeigen. Die großen Punkten und Straßenteller von damals. Heute probieren wir es, viel mehr wegzulassen und die Komponenten, die auf dem Teller sind, ausdrucksstark zu geben. In den Kreationen sind wir, denke ich, relativ eigenständig. Wir sind da sehr mutig. Es steht auch überall, dass die Kombinationen stellenweise etwas ungewöhnlich sind. Und das macht, glaube ich, den Reiz der Küche aus, dass wir sehr gute Produkte haben, aber sehr kombinationsstarke Teller haben mit Komponenten, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammenpassen.
Eine dieser ungewöhnlichen Kombinationen hast du ja auch zu deiner Premiere beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival in Bad Segeberg gezeigt. Es wusste kein Gast, dass du bei dem Bentheimer Schwein nicht wie üblich die Filets genommen hast, sondern du hast den Schwanz genommen und verarbeitet. Wie bist du darauf gekommen?
Wir wollten einfach das Produkt ausprobieren, Schweineschwanz. Es gibt es nicht in jeder Küche, gerade in den Gourmet-Küchen nicht unbedingt. Dann hatten wir diesen Schweineschwanz, haben den ja so ein bisschen wie ein grob gezupftes Pulled Pork gehabt. Wir wollen eigentlich ein deutsches Geschmacksbild auf den Teller bringen, ja. Wie man eigentlich Schwein kennt, Zwiebel, Bohne, Birne, so ein ganz grobes, klassisches Muster hatten wir im Kopf.
Du hattest als zweiten Gang das Deichlamm. Das war sehr gut designt und hat herausragend geschmeckt. Wie hast du das und mit was hast du das kombiniert?
Ja, das haben wir ein ganz klein bisschen abgeändert fürs Festival. Da hatten wir die Überlegung, was verbindet man so mit Sommer, so Grillen. Wir arbeiten sehr gerne auch mit Lammbauch, weil das einen tollen Geschmack hat. Und haben überlegt, wir wollen irgendwas füllen und haben uns zu eigentlich so eine gefüllte Zwiebel auf dem Teller auch. Wir wollten bloß nicht zweimal Zwiebel hintereinander schicken. Und das haben wir so aufgebaut wie so ein Schaschlikspieß. Zwiebel, Paprika, Fleisch. Okay, wir wollen noch einen schön gebratenen Lammrücken haben. Den haben wir dann mal ganz klassisch französisch gemacht, so Crepinette-Style, also jetzt nicht im Crepe eingebacken, sondern eine richtige Masse aus dem ganzen Lamm, den Lammrücken ausgelöst. Da hat man ja Fett und Fleisch und alles noch dran. Das haben wir quasi gekuttert und wie so eine Lammwurst oben nochmal auf den Rücken gespritzt, im Schweinenetz eingepackt, gegart. Auch da sind wir so ein bisschen in die Grillrichtung gegangen mit geräuchertem Paprikapulver, in der Wurstmasse, bisschen Röstzwiebel. Wir brauchen ja noch ein bisschen was Frisches, ein bisschen Knoblauch und da haben wir einfach nur noch so ein fermentiertes Mandarinpüree gemacht, weil das eine sehr interessante Geschichte ist.
Das erkläre uns doch noch ein bisschen genauer. Wie hast du schwarze Mandarine hergestellt?
Es ist ein Prozess über mehrere Monate bei einer konstanten Temperatur und dann arbeiten wir auch mit ein bisschen fermentierter Mandarinschale und Mandarinpüree. Und dann hat man so ein richtig pechschwarzes Püree, was sehr fruchtig mandarinig ist. Und darauf haben wir noch ein paar eingelegte Bärlauchkapern, so ein bisschen um dieses Grill-Knoblauch-Aroma wieder rüberzubringen.
Hat das geschichtsträchtige Umfeld Einfluss auf deine Speisekarte?
Nein, also vom Schluss her ist es nicht inspiriert. Das ist auch ein Prozess, in dem wir uns befinden, immer ein bisschen mehr noch diesen norddeutschen Charakter oder in diesen mitteldeutschen Charakter reinzudenken, aber ohne das zu plakativ zu machen. Wir wollen uns jetzt nicht komplett regionalisieren. Haben weder wir noch Lust drauf, noch die Gäste. Wir setzen uns auch manchmal ins Restaurant oder auf die Terrasse und überlegen, wenn ich jetzt hier sitzen würde, was würde ich hier gerne essen wollen? Wir probieren einfach viele Produkte, Geschmacksbilder von hier wiederzugeben.
Wie setzt sich die Klientel zusammen? Kommen viele Politiker, Stars und Sternchen aus dem In- und Ausland? Oder sind es auch die Hannoveraner, die bei dir zu Gast sind?
Das ist bunt gemischt. Es sind durch Hannover als Messestadt natürlich auch internationale Gäste. Hannover ist die Homebase. Das ist das Wichtigste, dass der Gast von hier kommt ins Restaurant, dass man an dem nicht vorbeikocht. In Hannover kommen keine Flugzeuge runter mit Gästen, die bei uns essen wollen.
Auch nicht nach dem zweiten Stern. Es gibt doch eine Klientel, die weltweit den Sternen hinterherfährt, um dort essen zu gehen.
Das ist richtig, aber vielleicht nicht unbedingt nach Hannover. Vielleicht nicht unbedingt für dieses Klientel der erste Weg nach Deutschland. Die sind dann oftmals in anderen Hotspots. Die fliegen ein bisschen nördlicher nach Kopenhagen. Klar, gerade nach dem zweiten Stern kamen viele, wo man gesagt hat, ja, die haben Ahnung. Die waren schon in anderen Restaurants essen. Auf einmal gucken die schon, was geht hier. Und finde ich es auch cool, wenn so eine Gäste kommen, die schon viele andere Sterne-Restaurants getestet haben. Gott sei Dank waren die sehr zufrieden. Aber sonst ist für uns nach wie vor die Hannover die Homebase plus das Umland und hoffen, uns Step by Step natürlich einen größeren Kundenkreis zu machen, was wir natürlich aber auch haben.
Wie sieht es denn mit den Politikern aus, die über dem Votum in ihrem Saal tagen?
Das ist schön, dass sie da sind. Man muss natürlich auch sagen, der Politiker an sich, der im Plenarsaal sitzt, ist ja nicht oft hier in Hannover. Die sind ja in ihren Wahlkreisen in ganz Niedersachsen verteilt. Ja, also die kommen einmal im Monat für 3 bis 4 Tage. Der Rest sind Fraktionen. So ein Landtag hat natürlich auch eine sehr große Verwaltung. Die sind mittags sehr oft in der Kantine bei uns und abends auch das ein oder andere Mal vom Schorse. Es kommen auch welche ins Votum, aber nicht in der Zahl und meistens keine Abgeordneten.
Mit welchen Produkten arbeitest du gerne?
Das ist, wie gesagt, eine Vielzahl. Ja, jetzt haben wir den Schweineschwanz für uns entdeckt, den ich mega gut finde. Wir arbeiten gerne mit Lammbauch. Wir arbeiten aber genauso gerne mit ungestopfter Entenleber. Jetzt haben wir aber auch einen Blumenkohlgang auf der Karte, einen vegetarischen. Der kommt bei den Gästen mega an. Also wir haben da gar nicht so das Lieblingshauptprodukt.
Du stammst aus Magdeburg und hast dich mit 16 Jahren schwer getan mit der Entscheidung, Koch zu werden. Was wäre denn die Alternative gewesen? Und warum hast du dann doch eine Ausbildung im Schloss Albrechtsberg in Dresden begonnen?
Ja, da gab es ja nur einen Fußballprofi. Das Einzige war, dass es natürlich dafür nicht gereicht hat, ja. Also ich hatte einfach wirklich gar keine Vorstellung, was ich machen möchte. Es gibt ja noch dieses berühmte Buch damals. In der 10. Klasse hat man das gekriegt, wo alle möglichen Ausbildungsberufe drin stehen. Also da war auch nicht ein Beruf für mich dabei, wo ich gesagt habe, das interessiert mich. War es halt meine Mutter, die damals auch die Ausbildung in Gaststättenschule Schloss Albrechtsberg gefunden hat.
Wodurch hast du denn letztendlich die Leidenschaft entwickelt für diesen kreativen Beruf?
Es hat schon auch eine Weile gedauert. Nach der Lehre war ich eigentlich sehr sicher, dass ich eine Küche nie wieder von innen betrete. Ja, einen Zivildienst gemacht. Wollte ich eigentlich noch studieren. Hab's dann aber ja nicht auf die Reihe gekriegt, mich da überhaupt mal für zu bewerben. Dann bin ich halt in die Autostadt nach Wolfsburg gekommen. Irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, das ist der Beruf, mit dem du Geld verdienen musst. Und wenn das jetzt dein Beruf ist, probierst du das so gut wie möglich in deinen Rahmenbedingungen, die du hast, ohne Ahnung eigentlich und auch die Lehre mehr schlecht als recht gemacht. Aber irgendwann habe ich es verstanden und habe dann das Kämpfen angefangen in der Branche.
Du warst in der VIP-Lounge in Ischgl. 2010 warst du im Zwei-Sterne-Schloss Felden bei Silvio Nicol am Wörthersee und dann nochmal eine Stippvisite im Falco in Leipzig bei Peter Maria Schnur. Danach bist du nochmal zurück zu deinem ehemaligen Küchenchef ins Palais Coburg in Wien. Was für Input hast du an diesen Top-Stationen mitgenommen?
Ischgl ist einfach gekommen, weil der Markus Blonkowski, der ja bald da kochen wird bei Ihnen auf dem Festival, damals schon in Ischgl war. Ja, den Markus habe ich in Dresden in der Lehre in Albrechtsberg kennengelernt und auch danach ist der Kontakt nie gerissen. Er ist dann direkt damals, glaube ich, nach der Lehre nach Wien gegangen. Ich konnte das nicht, weil ich musste meinen Zivildienst machen. Er ist drumherum gekommen, haben uns dann irgendwie aber nie aus den Augen verloren, immer telefoniert und hat gesagt, Mensch, ich bin hier Küchenchef in der VIP-Lounge, Ischgl, cool, habe ich auch Lust drauf. Und dann bin ich auch nach Ischgl gegangen und dann haben wir da mit einem anderen Kollegen noch, der auch mit uns gelernt hat, der heute noch der Sous-Chef ist von Markus in Dresden, haben wir da diese VIP-Lounge eigenverantwortlich eigentlich mit Anfang 20 leiten dürfen. Wir konnten uns wild ausprobieren und da ging es dann das erste Mal so los mit den, Kochen kann doch wirklich Spaß machen, wenn man sich relativ schnell selbst ausprobieren konnte. Wir haben uns irgendwelche Zeitschriften gekauft und da die Rezepte nachgekocht für die Wochenkarte von den großen Köchen. Da ist dann so langsam der Funke erglüht und in Ischgl habe ich dann auch über Umwege den Silvio Nicol mal kennengelernt, der damals in Felden war. Zuerst mal ein Praktikum gemacht habe bei ihm 2-3 Wochen und im nächsten Sommer durfte ich dann bei ihm anfangen. In Felden war es damals eins der angesagtesten Restaurants überhaupt. Der hat auch, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren 2 Sterne gekriegt. War einer der gehypten Köche überall auf allen Zeitungscovern. Also, dass ich da überhaupt reingekommen bin, war eigentlich nur irgendwie, dass man mal ein Ischgl Bier getrunken haben. Sonst wäre ich da gar nicht reingekommen als Skihüttenkoch. Da hat man wirklich einfach erstmal das Kämpfen gelernt. War eine ganz andere Welt. Ja? Also, ich meine, von einer Skihütte zu kommen, wo man sich selber ein bisschen ausprobieren durfte, war ganz schön. Aber Silvio hatte damals, glaube ich, 2 Sterne, 18 Punkte im Bourmillon. Im Sommer zwischen 40 und 60 Couvert auf dem Niveau abzureißen, das war unglaublich. Und da habe ich wirklich auch sehr viel gelernt, was überhaupt Gourmet-Gastronomie ist. Junges Team, das komplett gebrannt hat. Wir waren zu dritt auf dem Gartmanger, kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, ja, dass da 3 Leute auf einem Posten sind. Wir waren so eine super Truppe, die die komplette Zeit miteinander verbracht hat. Wir sind vor der Arbeit frühstücken gegangen, haben keine Ahnung, wie viele Stunden gearbeitet und sind abends danach Bier trinken gegangen und das über Monate. Das war schon cool. Also da hat man wirklich erstmal in Felden das Gourmet kennengelernt, wie wichtig Teamarbeit ist, dass man sich gegenseitig da auch hilft, weil sonst hätte ich das da nicht überlebt. Ganz zum Anfang auf gar keinen Fall. Da habe ich auch echt die ersten Wochen gezweifelt, ob ich das kann und möchte. Ja, bei Peter Maria Schnur lernt man auch nochmal Perfektion, was natürlich sein Steckenpferd ist, glaube ich, die ganz ungewöhnlichen Kombinationen von Geschmack. Also erstens eine unglaubliche Produktqualität, die er fährt, ein Produktfetischismus, den er hat, plus Kombinationen, die es so, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in Deutschland nicht nochmal gibt. Also wenn man da so als junger Koch hört, was er da wieder sich ausgedacht hat für Kombinationen, schüttelst du mit dem Kopf, ja, da weißt du gar nicht, was er von dir möchte. In Wien beim Silvio im Coburg war einfach nur Druck. Da hat man einfach wirklich nochmal gelernt, Schnelligkeit, Schnelligkeit, Schnelligkeit.
Du bezeichnest dich als Dirigenten eines Küchenorchesters. Wie kam es denn zu diesem Vergleich?
Diese Aussage begleitet mich seit Jahren. Ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass wir mal Fotos für die Ole Dele gemacht haben, wo jeder irgendwie eine Rolle spielen sollte. und ich mir da einfach so einen Kochlöffel als Dirigentenstock irgendwie genommen habe. Das ist nicht unbedingt eine Aussage, die ich getätigt habe. Die wurden mir dann irgendwann mal angedichtet und jeder nimmt die ganz gerne dann irgendwie mit. Bin ich eigentlich nicht, aber natürlich kann man das Dirigent nennen oder Kapitän oder im Fußball oder whatever. Einerseits bin ich genauso Teammitglied wie fünf andere Köche.
Du hast in deiner Ausbildung in Dresden deinen Kollegen Markus Blonkowski kennengelernt und bist zu ihm auch nach Ischgl und nach Wien gewechselt. Aus Kollegen wurden dann Freunde. Blonkowski hat sich mit dem Restaurant Genussatelier in Dresden selbstständig gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Träumst du von einer Selbstständigkeit mit einem Restaurant?
Ich habe da den größten Respekt vor Markus, gerade wie er das Genussatelier seit Jahren mit Nicole zusammen aufbaut. Eigentlich wollten wir das zusammen machen. Ich hatte bloß damals ein Jobangebot und eine Position im Schlosshotel Münchhausen bekommen, die ich einfach dann nicht mehr ablehnen konnte. Da war er auch sehr enttäuscht, weil das Genussatelier in Dresden wollten wir wirklich gern zusammen machen. Und hat das dann mit seiner Schwester komplett alleine gemacht und was die dann in den letzten Jahren aufgebaut haben. Step by Step ist richtig, richtig stark. Selbstständigkeit schwierig. Natürlich denkt man drüber nach. Knallhart gesagt, in der aktuellen Situation würde ich in Deutschland definitiv kein Restaurant selbstständig führen wollen. Aber in der Konstellation mit der Johannes Lühmann Catering GmbH, für die ich ja arbeite, mit dem Chef, mit dem ich seit dem ersten Tag sehr gut klarkomme, überlegen wir schon, auch andere Projekte zu machen.
Du bist 37 und hast einen Beruf, den du weltweit ausüben kannst. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Kommt ein bisschen drauf an, will das jetzt auch nicht zu politisch hier machen, wie es in Deutschland weitergeht. Hauptsächlich im Votum, hauptsächlich in der Johannes Lühmann Catering GmbH. Das ist das primäre Ziel, weil wir sind hier eigentlich noch lange nicht fertig und haben eigentlich wirklich noch so viele Ideen und Projekte, die wir noch machen wollen. Bei uns hier im Votum, in der Firma, sehe ich mich definitiv eigentlich auch noch viele, viele Jahre. Aber man muss die Begleitumstände, was links und rechts passiert in Deutschland und in der Gesellschaft. Und ob ich da noch weiter Lust drauf habe, weiß ich noch nicht.
Aber wir hoffen, dich auch wieder beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival begrüßen zu dürfen in einer anderen Saison. Und ich hoffe, du bist dem gegenüber positiv eingestellt.
Ja, natürlich. So ein Sonntag, so wie es in dem Fall war, oder auf dem Montag, ist das natürlich kein Problem. Ja. Würde ich mich freuen. Vielleicht habe ich dann noch ein bisschen mehr vom Event letztes Mal.
Ich
Sehr
wünsche
gerne.
dir weiterhin viel Erfolg mit dem Votum im Leineschloss in Hannover.
Dankeschön. Ciao.